Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin auf superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast heute der Herr Döhler.
Hallo, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, genau. Es ist ja wirklich morgen, wenn wir noch ein bisschen länger, noch mehr Takes brauchen, ist es fast Mittag. Und bei mir ist es noch der Micha.
Moinsen.
Und wir sind heute zum Brunch versammelt, weil wir festgestellt haben, dass letzte Woche, also genauer am 9. September 1999, oder letzte Woche, jährte sich das 15-jährige Jubiläum zum Launch der Dreamcast. Und deswegen haben wir uns gedacht, können wir doch mal ein bisschen brunchen und über vergangene gute Konsolenzeiten sprechen. Herr Döhler.
Naja.
Du wirst ja immer gerne von Budi zum Beispiel als Mr. Sega bezeichnet.
Ja. Das ist so an mir kleben geblieben. Ist jetzt aber nicht das Schlimmste.
Also das kriegst du aber auch nicht mehr weg, wenn du irgendwie so ein Schild hinter dir rumläufst, oder? Mit dem Sonic.
Ja, das stimmt. Das habe ich immer fest dabei. Ich meine, davon lebe ich ja, dass ich solche Werbe. Eigentlich muss ich auch, laut Ding muss ich so hier sitzen. Ist das für euch okay?
Naja, ist vertraglich festgelegt natürlich.
Ja, ich bin ja erst ein bisschen nach dem ganzen Dreamcast-Thema zu Sega gekommen. Habe es aber damals live miterlebt, weil ich bei der Fun Generation damals drüber geschrieben habe. Mhm. War auch, ich glaube, das hieß New Challenge Conference bei dieser Ankündigung in Japan, wo man zum ersten Mal spielen konnte. Und dann war es ja auch auf der Tokyo Game Show damals ein Thema und kam dann ja auch irgendwann raus dann so. Ne? Und dann bei Future in München gab es dieses sagenhafte offizielle Dreamcast-Magazin. Und dann warst du immer sehr nah dran an dieser ganzen Materie mit all ihren Höhen und Tiefen.
Ja, aber wann kamst du zu Sega?
Das war ja 2005.
Da war ja die Blütezeit eigentlich schon lange vorbei wieder, oder?
Da war die Blütezeit der Konsolen lange vorbei. Aber was ich dann rausgefunden habe, was toll war, dass es in Deutschland noch einen Hardware-Service gab. Den gab es auch Jahre danach noch. Und dann irgendwann hat sich mal wieder einer gemeldet von Sega und hat gemeint, schickt uns doch mal die ganzen Samba der Amiga, Amigo zu, die da noch liegen, weil ihr braucht die alle nicht mehr. Das war ein schöner Moment.
Ja. Aber das heißt, du hast den Launch der Dreamcast einfach als Redakteur dann mitbekommen.
Genau. Ja.
Genau, du hast ja deinen Einkaufszettel neulich auch gepostet. Da hatte ich nämlich noch überlegt, warum musstest du dir eigentlich einen Dreamcast kaufen, wenn du bei Sega warst? Aber dann fiel mir ein, dass du ja erst deutlich später dahin kamst.
Ja, du hast die dann auch bekommen über die damaligen Sega-Leute, weil die ja Future alle bemustert haben. Aber du konntest ja nie genug Hardware haben.
Ja.
Hast du ja immer hier. Und hast, ich glaube, da waren auch Sachen dabei noch, die ich für andere Leute eingekauft habe.
Hm. Jetzt hast du dich aber doch sicherlich auch ein bisschen mit der Sega-Historie beschäftigt. Ich habe mal reingelesen, wenn man mal vorne anfängt. Nee, hat er nicht. bei der Entwicklung zur Dreamcast habe ich gelesen, dass da zwei Entwicklerteams intern angesprochen wurden, die quasi konkurrierend zueinander entwickeln sollten. Einmal auf 3DFX-Basis und einmal irgendwie intern. Hast du das irgendwie mitgekriegt?
Habe ich nicht mitbekommen. Nee, ich habe ein paar von den, was ich mitbekommen habe, waren relativ viele von den Prototypen, Gehäusedesign, solche Geschichten, so diese ganze Katana-Geschichte. Ich glaube, davon ist aber auch relativ viel publik. Also die wurden dann irgendwann mal alle so gezeigt. Ich glaube, sogar im Rahmen von der Messe, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Aber ob es jetzt intern zwei Teams gab, wie das wirklich war, ob es verschiedene Hardware gab, das weiß ich nicht, weil ich habe es damals dann immer schon eher final gesehen. Man hat dann danach, Jahre später noch, wie ich dann bei Sega in den USA war, hast du noch interessante Sachen gefunden in irgendwelchen Lagern und Archiven so zwischen Neptun und Co. Aber wie es damals war, kann ich dir leider nicht sagen.
Micha, hast du dich da ein bisschen reingelesen? Also ich habe gelesen, dass 3DFX sogar Sega verklagt hatte, weil sie sich dann eben intern für das andere Modell entschieden hatten.
Eigentlich Nee, habe ich wirklich nicht. Also hat mich auch tatsächlich, das habe ich auch am Rande mitgekriegt. Das war ja auch so die Zeit, wo die 3DFX-Karten, ich meine, dann so anfingen, sich so langsam schlecht zu verkaufen. Weil ich persönlich hatte noch eine Voodoo 3 in meinem PC, um Unreal Tournament spielen zu können. Und ein paar Monate später gab es da sogar einen Dreamcast-Port dazu, mit Tastatur und Maus spielbar. Aber die, ich weiß noch, dass das Voodoo, also das 3DFX im Prinzip irgendwie generell angefangen hat, auf dem Markt so um sich zu schmeißen, weil die gemerkt haben, dass ihre Karten sich irgendwie nicht verkaufen und dass da andere Konkurrenten kommen. Und Sega war da irgendwie ein Begriff. Ich habe aber generell von den ganzen Launch auch recht wenig mitbekommen, weil in meiner Wahrnehmung war das damals, hat alles eher so PlayStation konzentriert. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil mein Bruder damals eine PlayStation 1 hatte und wir uns dann alle irgendwie einfach auf den Nachfolger gefreut haben. Und es gab so Videospiele, also früher gab es noch Videospielläden, wo man reinging und die nicht GameStop hießen und also wirklich allen möglichen Kram, und die wirklich alles ausgestellt hatten. Und es gab dann bei uns in der Innenstadt in Dortmund gab es einen, der natürlich dann auch die Dreamcast aufgestellt hatte. Und das war dann aber immer so ein Ding, das stand neben der Theke und hatte dann so Sachen wie Sonic oder Blue Stinger da laufen, und es sah auch irgendwie geil aus, aber niemand wusste so wirklich, auch wegen der Zeitschriftenlage und wegen der Informationen, die es damals gab, weil damals gab es ja noch nicht so diese Internet-Infokultur, was das für ein Ding ist. Und weil wir es nicht besser wussten, mit 15, 16 sind wir dann einfach straight zu den PC-Spielen oder zu den PlayStation-Spielen gegangen, und ehe ich gecheckt habe, was das ist, die Dreamcast, war die auch schon weg vom Markt.
Ja, die Zeit war relativ kurz. Wie hast du das denn als Redakteur mitgekriegt, Fabian? Den Launch habt ihr ja wahrscheinlich groß begleitet, und wie hattest du denn danach so die Entwicklung gesehen?
Ja, war sehr präsent. Also ich fand auch so coverage-technisch in den Spielezeitungen, ich glaube, die Videogames hat es ja relativ groß drauf gehabt, mit Sonic Adventure damals als Coverthema, 100 Seiten Dreamcast-Special. Wahrscheinlich im Nachhinein weiß man es auch, dass das bezahlt war, wie es halt immer so läuft, ne? und das lief ja auch alles ganz gut an, bis auf das Startline-Up in Japan. Das war so der erste Dämpfer so ein bisschen. Dann war eine ganz kurze Verschnaufpause, da war man sich nicht sicher, ist es jetzt total geil oder nicht? Und dann plötzlich hat es dir die Power Stones und Soul Caliburs um die Ohren gehauen und Crazy Taxi, und du hast dir gedacht, Alter, was zur Hölle bitte ist das? Im positiven Sinne. Dass das anzeigenseitig ein bisschen, werbeseitig ein bisschen doof gelaufen ist, die Geschichten kennen wir ja, die meisten zumindest. Ich glaube, 90% der Kohle sind in Tickets, Trikotsponsoring für Arsenal London geflossen. Ja, die dann noch dazu auf der Pressekonferenz ein falsches Trikot gezeigt haben. Riesendrama. Die Japaner ausgerastet, Millionen ausgegeben für Dreamcast. Und auf der Pressekonferenz sollte ja eigentlich ein Arsenal-Trikot mit dem Dreamcast-Logo gezeigt werden, aber es hier mal eins mit dem Sega-Logo gezeigt, was zwar auch schön ist, aber der Konsole halt mal gar nicht geholfen hat. Und ich glaube, die anderen Gelder sind in eine Anzeigenkampagne geflossen, die wie die Konsole auch ihre Zeit ein bisschen voraus war. Das war so eine zweite Generation Kampagne, was Sony dann auch gemacht hat. Wenn jeder weiß, was du hast, dann musst du die PlayStation nicht mehr zeigen. Das macht ja Sony ganz gut. Da hatten sie ja damals ihre komischen Spots von Dings, wo Leute durch die Wüste laufen und Elefanten und Menschen. Und du hast aber gleich gewusst, PlayStation hier, ganz cool. Und Sega hat es ja von Anfang an gemacht und hat es ja tatsächlich geschafft, gigantische Spots zu buchen, ohne eine einzige Spielszene. Ja. Was ein bisschen schade war, weil die Spielszenen waren halt schon, und das ist jetzt nicht, weil ich die Konsole und die Firma so mag, aber was du auf Dreamcast gesehen hast, war halt ein ganz anderes Niveau als damals PlayStation 2. Also ja, mit Verlaut, völlig andere Liga. Lass uns das nicht zeigen. Das würde die Leute verunsichern.
Ja. Ja, damit hätten sie wirklich punkten können. Man hat es ja auch im Freundeskreis gesehen. Also ein Freund von mir hatte eine Dreamcast. Ich kannte die bis dahin nur vom Namen und habe Soul Calibur gesehen. Ja. Bin am nächsten Tag in den Laden und habe mir das Ding gekauft. Also das war wirklich einfach umwerfend im wahrsten Sinne des Wortes. So.
Ja.
Es hat echt funktioniert. Ja, aber marketingtechnisch ist da einiges, glaube ich, nicht so ganz rund gelaufen. Die Dreamcast hatte ja auch Features, die eigentlich ihrer Zeit weit voraus waren, wie du gerade schon gesagt hast. Also sie hatten das erste Online-Rollenspiel, die hatten eingebautes Modem gehabt, die Dreamcast. Lauter Sachen, die gar nicht so groß kommuniziert wurden, gell? Von dem VMU und so ganz abgesehen.
Oder nicht technisch halt noch nicht ganz rund waren. Das war so ein bisschen Testlauf. Das ging ja am Anfang auch gerade in Deutschland. Da hast du ja gemerkt, dass das alles noch nicht so durchdacht war, wenn du dich über eine englische Nummer einwählen musstest und die Leute dann mit Hunderten von Mark da saßen, weil sie einmal kurz Choo-Choo Rocket gespielt haben. Ja. Aber es hat funktioniert. Und Peter Moore hat es ja die Tage, ich weiß nicht, ob ihr das Interview mit ihm, ich habe mich ja vorbereitet, habe ja alle Interviews gelesen zu dem Thema. Peter Moore, das war ja sein letztes großes Projekt bei Sega, wo er auch in Amerika sich da stark für Dreamcast und alles engagiert hat, als damaliger, ich glaube, Vice President of Marketing oder schon so ein ganz hoher Titel. Und er hat dann auch gemeint, wenn man jetzt mal zurückschaut, wir waren schon die Wegbereiter, was jetzt alles gesetzt ist. Ja. Mal abgesehen von eingebauten vier Joypad-Anschlüssen, das ist immer noch nicht überall gesetzt, aber war schon vorne dabei.
Ist die erste Konsole mit einer Webcam zum Beispiel gewesen.
Ah, okay.
Ja, also es gab Webcam gab es vorher nicht. Es ist die erste Konsole mit einem Mikrofon, glaube ich. Es ist die erste Konsole mit den verrückten Peripherie-Geräten. Also ich glaube, so Sachen wie diese Musikinstrumente und so gab es auch zum ersten Mal auf der Dreamcast. Es gab eine Angel.
Ja, Sega Bass Fishing. Witzigerweise hätte Sega da schon die Wiimote quasi erfinden können. Gell?
Ja. Also
die Sega Bass Fishing hatte wirklich auch Bewegungssteuerung, mit der man auch Virtua-Tennis und so spielen
konnte. Man musste halt die Angel auswerfen und hatte dann auch so eine Kurbel zum Reindrehen und so. Lenkrad gab es bestimmt schon für PlayStation 1, ne? Da bin ich mir jetzt nicht sicher.
Ja, das gab es bestimmt. Alles. Ja.
Aber Sega hatte, also die Dreamcast hatte einen fantastischen Arcade Fight Stick. Der ist ein Traum. Den habe ich auch noch im Regal. Und dann halt so viele andere Sachen, die heute halt völlig selbstverständlich sind. Der Online-Dienst, der kam in Deutschland natürlich nicht so an, aber in Amerika gab es so Sachen wie dieses Arena Online mit Robotern, irgendwie so ein Ding. Mhm. Also wirklich der erste Konsolen-Multiplayer-Shooter. So zwar über Modem zu spielen, aber später kam ja dann sogar noch so ein LAN-Adapter raus.
Ja, und Quake 3 Arena oder irgendwas konnte man auch auf der Dreamcast spielen.
Genau, Quake 3. Dann konntest du natürlich auch Maus und Tastatur noch anschließen. Also für die Leute, die halt Shooter von dort gewohnt waren. Und sind wir ehrlich, es gab ja nicht diese Analogstick-Sachen auf den Controller. Das war eine Sache, das hatte die PlayStation immer voraus. Und Shooter sind zumindest aus heutiger Sicht ein bisschen schwierig, damit zu spielen. Also wenn man heute versucht, sowas wie Kiss Psycho Circus oder so zu spielen, dann ist man schon so ein bisschen am Rumfuchsen, weil die Sicht regelst du über diese Knöpfe, über die vier Knöpfe, die du heute so vom Pad kennst. Und aber Maus und Tastatur anschließen und alle Spiele haben es unterstützt, das war perfekt. Also
und die VMU, das war ja diese Speicherkarteneinheit mit einem eigenen Display. Habt ihr die jemals für irgendwas sinnvoll nutzen können? Also als ich das gelesen hatte damals in der Presse, das klang ja wie so ein kleines Tamagotchi oder wie heute so diese Cross-Buy-Feature eigentlich von der Vita, dass du Spiele quasi mitnimmst und dann deinen Charakter unterwegs im Bus noch aufleveln kannst. Oder
ich habe alle meine Spiele habe ich unterwegs.
Ich habe das nie genutzt. Gab es da irgendeine sinnvolle Anwendung für diese VMU?
Doch, es gab doch auch sogar ein Tamagotchi, ne? Jetzt weiß ich noch nicht, welches Spiel.
Ja, ich sagte ja sinnvoll.
Ja, das bei Sonic war es mit den Chaos, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, genau. Auch, ne? Ja.
Und dann Godzilla ging, glaube ich, auch irgendwas. Hat, glaube ich, keiner gemacht. Ja, das werden in den Kommentaren hoffentlich Proteststürme losbrechen, dass das gemacht wurde. Es gibt ja so eine kleine Gruppe, die programmiert noch Sachen für die VMU. Mhm. Hat mir mal einer gezeigt, auf einer Messe oder irgendwo anders, was die da für Anwendungen haben, auch zum Geburtstag was gemacht. Das Ding kann natürlich gar nichts. Aber auch das war wie, ja, ne? Hier, jetzt kommen sie mit den Controllern, die das und das eingebaut haben. Das war alles so over the top eigentlich, wenn man sich's mal überlegt.
Ja, es gab Rumble Packs, die du hinten wie bei Nintendo 64 halt auch da reinpacken konntest. Es gab halt zwei Speicherslots, aber einen konntest du halt auch für Rumble Packs benutzen und etliche andere Sachen. Und das Ding war einfach der Zeit voraus, auch was Hardware betraf, weil so viel Zeug, was heute selbstverständlich ist, Headset und so, das gab es halt damals schon.
Aber das kann ja nicht die einzige Ausrede sein, dass es zu weit vorne war. Jetzt haben wir Marketingprobleme schon angesprochen. Warum hat sich das Ding denn, also in den USA hat sich ja ganz gut verkauft zum Start.
Naja, ja, zum Start verkaufen sie sich ja alle immer ganz gut.
Genau, aber dann ist es total eingebrochen. Woran lag das denn? Was meinst du denn? Das kann ja nicht nur Marketing gewesen sein, oder?
Eigentlich ist es immer relativ einfach zu beantworten. Du hast natürlich vorher Konsolen gehabt, 32X, Saturn, Mega-CD, die Erweiterungen, die alle nicht wirklich funktioniert haben. Also gerade Saturn. Und dann passiert einfach Folgendes. Die Leute werden skeptisch, die holen sich das Ding nicht mehr sofort. Sie sagen, okay, ich habe mich da entweder schon mal verbrannt und warte jetzt mal ein bisschen ab. Das sind die einen. Und dann hast du natürlich auch als zweite Komponente, um diese Abwärtsspirale zu beschleunigen, hast du die Third Parties, die sehr wichtig sind. Also in Capcom, Konami, EA war da ein Riesengrund, die dann sagen, ich warte erst mal ab, wie sich das verkauft, bevor ich da jetzt Ressourcen abstelle. Weil natürlich Dreamcast war ja schon aufwendiger und technisch anspruchsvoller. Und da kostet so eine Entwicklung ein bisschen was, wenn die Texturen plötzlich 640 mal für 80 haben.
Ja.
Und dann warten beide so ab und der Konsument sagt, der Manu sagt, ja, ich schau mal hier, was da noch kommt. Und EA sagt, naja, so richtig viel Hardware verkauft sich nicht. Und diese beiden Punkte nebeneinander führen einfach dazu, dass es ganz schnell den Bach runtergeht. Dann kommt nichts.
Erinnert mich an die Wii U gerade so ein bisschen. Ne?
Ist ganz gleich, wobei da hat zumindest die Wii gut funktioniert, wenn auch meistens kommerziell nur für First-Party-Titel oder für so Casual Games, die absurde Gewinne gemacht haben. Aber es ist ein bisschen zu vergleichen. Die Leute sagen halt, was habe ich denn auf der Wii im letzten halben Jahr noch gespielt? Habe ich es im letzten Jahr überhaupt nochmal angeschaltet? Gebe ich jetzt 300 Euro aus für eine neue? Und die Third Parties sagen auch, Ubisoft, auch unsere Spiele sind fertig. Da warten wir doch noch mal ein bisschen. Und, oh, tot, schade.
Ja,
das ist passiert bei Dreamcast. Das würde ich sagen, ist 90%, warum das dahin ging, wo es hinging.
Und dann natürlich das Timing, oder? Also ich meine, die kam 98 in Japan raus, 99, Ende 99 dann in Nordamerika und Europa. Und dann kam eigentlich schon ziemlich direkt danach die PlayStation 2. Also im Mai 2000, habe ich gelesen, waren schon mehr PlayStation 2-Konsolen verkauft, als Dreamcast insgesamt verkauft wurde. Und dann war, glaube ich, der Zug auch abgefahren, als die PlayStation 2 dann da war und etabliert war und DVD-Player hatte, war dann einfach der Zug vorbei irgendwie.
Ja gut, noch früher, glaube ich, wäre nicht gegangen. Das war ja so schon alles sehr knapp. Und jeder Monat später hätte das Ganze noch schlimmer werden lassen. Also es war so eine letzte Chance eigentlich.
Mhm.
Was hättest du machen wollen? Das ist ja eigentlich ein bisschen wie, sowas kann gut ausgehen. Ich meine, schau dir die letzte Chance eigentlich auch an. Die Wii war auch so eine letzte Chance.
Ja.
Nach GameCube und auch nach Nintendo 64, die sicher, wenn jetzt auch oder welche sagen, ach, Nintendo 64 war doch erfolgreich, aber nach den Nintendo-Ansprüchen, wenn du siehst, von welchem Marktanteil sie kamen, im 16-Bit-Bereich war es, glaube ich, dann doch nicht so erfolgreich.
Ja.
Und dann GameCube lief halt auch so mit, und hast du gesagt, okay, Nintendo, mal sehen, was ihr jetzt macht. Und ich meine, es kam sicher aus der Not raus, die Wii, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mit Xbox und PlayStation hier mit HD und Wettrüsten und irgendwas machen. Ja, und war ja damals, da ging es dann los mit richtig leistungsstarken Konsolen. Und das kann funktionieren. Bei denen hat es funktioniert. Die haben da echt einen tollen Markt gefunden. So mit dem Rücken zur Wand ein bisschen.
Mhm.
Und bei Sega hat dieses Rücken zur Wand halt, wir stecken alles rein, was es gibt.
Ja. Hätte ja auch aufgehen können. Hätte ja voll durchstarten können.
Eben. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was Sega hätte anders machen sollen. Ganz im Ernst.
Außer sagen
wir was. Ja, also es hätten natürlich zum Launch 3-4 von den Spielen, die dann später kamen, aber ich glaube, es hätte auch nichts geändert.
Hm.
Dafür ist im Vorfeld so viel schief gelaufen mit den Konsolen davor.
Ja. Was waren denn so die Launch-Titel? Also mir fällt sofort Soul Calibur ein, Sonic Adventure, Hydro Thunder und Power Stone waren.
Hallo, Jet Set Radio.
Jet Set Radio war ein Launch-Titel schon?
War, glaube ich, schon ein Launch-Titel, oder?
Und da Metropolis jetzt wieder gut vorbereitet.
Ja, und Metropolis Street Racer fällt mir da auch ein.
Ja.
Ja. Ready to Rumble Boxing.
Das war gar nicht so schlecht. Das war echt lustig.
Nee, das war ganz nett.
Ja. Vielleicht sollte man noch kurz erklären, ich halte es mal hier in die Kamera, warum die deutsche Konsole einen blauen Kringel hat und die das Original Dreamcast-Logo, wie wir es im Blogpost auch haben, ist ja eher so orange. Wisst ihr das? Hier, der Klugscheißer-Modus. Es gibt nämlich einen deutschen Verlag, Tivola, der genau dieses komische orangene Kringel im Logo hat. Und der hat sich quergestellt, sodass in ganz Europa der Kringel dann blau sein musste. Sehr skurril, aber klar, Markenrecht halt, gell?
Ja, wahrscheinlich hat einfach, das ist ein Klassiker, das hat keiner überprüft.
Ja.
Dann hat man mal gesagt, dann hat man beim deutschen Office, der ruft die mal an, ob das geht. Und dann haben die gesagt, was, hä? Nee. Das ist der ganze Hintergrund, da passieren ja oft solche tollen Dinge. Man glaubt ja gar nicht, wie professionell das hinter den Kulissen oft zugeht.
Und das ist nämlich auch genau der Grund, warum das LED orange leuchtet, gell? Trotzdem noch. Auch in der
das haben sie noch, Version. Genau. Ich meine, es sind blaue LEDs tatsächlich signifikant teurer. Die kosten dann statt 2 Cent 1 Euro oder so. Und es ist tatsächlich so, ja. Und B war dann natürlich alles schon produziert, dann tauscht du einfach den Deckel aus.
Ja.
Und deswegen die richtigen Dreamcast-Kenner, die trotzdem eine deutsche oder europäische Konsole haben, haben natürlich die LED umgebaut auf ein blaues Licht. Dann sieht es nämlich geiler aus als die.
Ja, weil ich finde, das Blau passte ja auch eigentlich perfekt zu Sega, oder? Also mich hatte es echt
gewundert,
dass es so ein orangen Logo hat. Hatte mich echt irritiert, weil für mich ist Dreamcast irgendwie immer blau.
Orange war damals aber eine der 3 Sega-Farben, die auch bei Dreamcast, ich meine, in Japan ja sowieso ganz stark, da war ja alles dann orange. Das war so ein Rebranding. Ja.
Was ich noch ganz interessant finde, ich halte es nochmal rein, ist dieser Aufdruck da vorne. Also das Video kommt übrigens später, nur falls ihr euch wundert. Das hatte ja tatsächlich ein Windows CE-kompatibel Betriebssystem-Modus, die Dreamcast. Die hatten natürlich ihr eigenes, also Katana hieß es, glaube ich, das Betriebssystem. Und Windows CE war auch lauffähig. Das fand ich ganz gruselig damals, als man alle irgendwie so Windows-Hasser war, dass dann auf einmal eine Konsole kommt, die mit Windows CE läuft. Das hatte mich irgendwie schon damals ein bisschen irritiert gehabt.
Ja, das hat Leute verstört, glaube ich.
Ja.
Also einiges hat Leute verstört nachhaltig. Auch die Preisreduzierung nach gefühlten 3 Monaten, wo dann so die ersten in so Maniac Forum und Co. die ersten Meldungen kamen in Bergisch Gladbach beim so und so Fritz Schober, die alte Maniac Forum Legende dann gepostet. Da gibt's den jetzt für 199 oder so.
Boah.
Oh, oh, ah, uh. Und dann die ersten Anrufe bei Sega, weil man hatte ja dann den Redaktionskontakt. Also die Händler können, da ist keine Gefahr im Verzug. Die Händler können das, wie sie das sind, keine Räumungsverkäufe. Ich muss jetzt weg.
Ja, weil die fingen ja mit 500 Euro, glaube ich, an, ne? 4,99?
Ja.
Auf deinem Kassenzettel 500 Euro da. 500 D-Mark, Entschuldigung. Nee, waren das schon
ich
Euro?
Ich bin natürlich gerade nicht offen. Das waren D-Mark.
D-Mark waren das noch. Naja, dann geht's ja eigentlich.
Ist doch eigentlich der Preis war gut. Preis, gell? Ja, wenn man sich überlegt, irgendjemand hat auch zu dem Kassenzettel geschrieben, wenn man sich überlegt, was man da für 600 Euro alles bekommen hat an Spielen und Zubehör, weil unten
Es war Euro, es war Euro.
Nee, D-Mark. Das ist nur die Umrechnung unten, die ach, damals ja, ausgezeichnet war, ja. Du hast wie viel? 3-4 Spiele, Zubehör, Rumble Pack, VMU, alles bekommen, ja. Die Konsole für 600 Euro.
Hey. Ja, schon krass. Du hast die Dreamcast, Rumble Boxing, Sonic Adventure, Sega Rally 2, Dynamite Corp, Blue Stinger, Speicherkarte, SCART-Kabel, Vibrationspack, Visual Memory Card, VMU, noch ein Controller und noch ein Keyboard für 680 Euro.
Boah.
Nicht schlecht.
Das ja, ist geil, ne?
Und das für dieses Ding.
Das würde man heute, nö. Ja, das ist mal geiles.
Ja,
absolut. Geiles Pack, ja. Geiles
alles Bundle. Alles sehr traurig eigentlich.
Ja, ist wirklich sehr traurig.
Ja. Schade, ja.
Naja.
Aber die ist halt danach so richtig zu diesem großen Kult. Also ich bin halt erst, nachdem die Dreamcast schon lange weg vom Fenster im Prinzip war, wo es Sega unheimlich schlecht ging, dann erst auf den Trichter gekommen, wie gut die Konsole eigentlich war und wie toll die Titel darauf waren. Also ich kann mich nicht damit rühmen, die halt wirklich so wie du, Manu, am ersten Tag gekauft zu haben oder quasi so in dieser Phase noch, wo sie halt irgendwie noch bestand, sondern das alles viel später mitgekriegt und auch erst so durchs Internet. Also irgendwie, weil es dann halt Leute gibt, die Retro-Listen zusammengestellt haben mit besonders nennenswerten Spielen und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ich wollte, glaube ich, unbedingt D2 spielen. Und habe mir deshalb eine Dreamcast gekauft und dann gedacht, okay, jetzt habe ich das Ding gestehen, was kann das Ding denn noch? Und dann erst bemerkt, was für eine großartige Spielbibliothek da eigentlich hintersteckt irgendwie. Und das tut mir irgendwie fast schon ein bisschen leid, weil ich hätte dann, hätte ich das damals gewusst, hätte ich wahrscheinlich statt einer PlayStation erst eine
Dreamcast gekauft. Du bist schuld
ja.
Mal wieder.
Ja, aber ich glaube, so ging es halt echt vielen Leuten irgendwie. Also es ist ja auch der Name irgendwie, weil wenn du weißt, PlayStation 2, du kennst halt die PlayStation 1. Ne, und dann kaufst du lieber das, was du kennst irgendwie. Und bei mir war es natürlich auch, ich wollte unbedingt Silent Hill 2 spielen. Deswegen musste ich mir eine PlayStation kaufen. Man hatte nicht so viel Kohle damals, aber das ist wirklich alles erst nachträglich gekommen. Ist wirklich erst alles nachträglich gekommen. Also vor allen Dingen, also ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube 2005 habe ich mir die erste Dreamcast gekauft. Hm. Ewig her.
Es ist ja, was du gerade gesagt hast, dass du dir die Dreamcast wegen D2 gekauft hast, das zeigt ja schon, was eigentlich schiefgelaufen ist. Mhm. Eigentlich musst du ja wissen, hier die ganzen Crazy Taxis dieser Welt, Jet Set Radio, House of the Dead, das ist ja wirklich, ich glaube, das war zum ersten Mal so, zumindest gefühlt für mich, dass diese ganze seit Start der Videospiele wurde ja immer erzählt, die Spielhallenqualität für zu Hause. Mhm. Das wurde immer wieder, man müsste mal zurückverfolgen, wahrscheinlich ging das beim Atari und mit Pac-Man und
beim Neo Geo.
Es wurde immer erzählt, es ist die Spielhallen, genau. Und das Neo Geo war es auch, aber eigentlich war es einfach genau die gleiche Technik. Und die war leider auch nicht so geil wie die richtigen Spielhallengeräte. Das waren zwar schöne 2D-Sachen, aber das klammere ich jetzt hier mal aus, weil das war einfach ein Spielhallenautomat, der auch, das war ja alles unbezahlbar. Aber bei Dreamcast hatte ich wirklich das Gefühl, dann eben mit einem Crazy Taxi, mit einem Virtual Tennis, muss man hier dringend mal erwähnen.
Ja.
Das war diese Automatenqualität und ich habe die bei mir zu Hause gespielt und habe mir gedacht, Alter, wie krass ist das denn? Die sehen genauso aus wie in der Spielhalle. Das sind diese, und dann kommt ein Samba de Amigo mit den beiden Rasseln und diesen mit der Bewegungssensorleiste. Das waren einfach Spielhallenautomaten zu Hause, wenn du die Dreamcast hattest. Und da gab es 20 Stück, sag ich mal. Also ich grenze es jetzt bewusst ein bisschen ein, die eine Qualität hatte. Die hast du vorher noch nirgends anders gesehen, auch auf keiner anderen Konsole. Und das war, aber wenn du sagst, du hast dir die Konsole wegen D2 gekauft, das siehst du genau, was da kommunikativ, wer nicht erreicht wurde und wie das nicht kommuniziert wurde. Da sind wir wieder bei den Fernsehspots ohne Spielszenen. Ja,
ja, genau. Und es ist ja, also gerade Capcom hat so unfassbar viele Arcade-Ports ja auch von Prügelspielen zum Beispiel hingelegt, ne? Also also wirklich auch geile Sachen. Also ich glaube, Capcom war so ziemlich der größte Supporter überhaupt von der Dreamcast, weil was die da an Spielen irgendwie draufgepackt haben, Das ist unfassbar. Man geht die Bibliothek durch. Also man hat unendlich viele Prügelspiele. Da sind auch so geile Sachen wie Rival Schools oder so dabei. Und aber auch unheimlich viele Bullet-Hell-Shooter. Also sowas wie Mass Matrix oder Gigawing und so weiter. Und das waren ja alles im Prinzip Spiele, die aus der Spielhalle kommen. Und wenn du ein Arcade-Seat hattest, dann hast du im Prinzip genau dieses Arcade-Gefühl gehabt irgendwie. Also und der Witz ist ja, dass ich diese ganzen Spiele, Crazy Taxi und so, ja auch erst auf der PlayStation gesehen habe, weil später die PlayStation-Ports kamen. So war es halt damals von
der Wahrnehmung. Die waren so schlecht, diese Ports auch noch
dazu. Genau, das merkst du.
Dann über Acclaim betrieben wurde.
Genau, das merkst du erst, wenn du dann die Dreamcast-Version dann auch gesehen hast, weil wenn du dann vor allen Dingen auch eine VGA-Box irgendwie hattest,
oh ja, die
und
war das
Ganze
gut.
Dann, genau, dann auch noch für VGA-Arten schießen, also zur Erklärung, das ist dann einfach ein VGA-Anschluss, den du halt nachrüsten kannst und dann wird das Bild halt ein bisschen schärfer.
Es sah so gut aus, das war so scharf.
Das sah fantastisch aus auf damaligen Fernseher. Sieht heute auch noch gut aus über einen HD-Fernseher. Und da ist, also die PlayStation-Version war immer so schwammig irgendwie von der Grafik, ne? So matschig so. Also generell hat die PlayStation ja einen etwas matschigeren Output über Komponente. Und die Sega-Sachen sahen auf der Dreamcast einfach richtig kernig aus. So wie bei den Automaten, die man, weiß nicht, auf Schiffsfähren oder so kennt. Ne? Kennt ihr diese Automatenkabinen, die es da irgendwie gab?
Wir mussten nie ins Ausland fliehen. Wir waren wochenlang auf diesen Schiffs.
Aber daher kannte ich halt diese guten Bildschirme von diesen ganzen Lightgun-Shootern und so. Und das hast du halt im Prinzip dann auf dem Fernseher gehabt, wenn du die richtige Hardware hattest. Und das,
Die reichen Nachbarn von uns, die hatten einen Fernseher, so eine riesige 4:3-Röhre. Und die hatte einen VGA-Anschluss, was wir auch wussten irgendwie, aber damals konntest du halt nichts damit anfangen. Und irgendwann, das war dann so 1-2 Monate oder vielleicht auch 3 Monate nach der ganzen Dreamcast-Geschichte, fällt dem Nachbar wieder ein und sagt, hey, fang mal hier, das können wir doch mal, probieren wir mal aus. Und dann war es Soul Calibur, was du ja vorhin auch gesagt hast, und es lief dann auf so einer, ich würde mal sagen, was war das damals, vielleicht 40 Zoll oder so, so ein 4:3-Fernseher, was schon richtig groß war. Und dann in VGA und du hast davor gesessen und du hast ja einfach nur diesen Loop am Anfang immer angeguckt, wo so ein bisschen Gameplay lief. Und ich dachte, Alter, ist das gut. Du wolltest es einfach anschauen oder auch, da hat es auch so viel Spaß gemacht, einfach zuzuschauen. Es ist ja oft so, dass ein Spiel viel schöner aussieht, wenn du ein bisschen zuschaust aus der Distanz. Schade.
Was ich super spannend fand, ist mir auch damals gar nicht so bewusst gewesen, dass Shenmue 2 und Res, also ein der Vorzeigetitel eigentlich, beide, die kamen in Europa erst über Big Ben später raus, als die Dreamcast-Ära schon vorbei war. Also Sega hat schon gesagt, okay, Dreamcast ist vorbei. Und dann kamen erst diese Knallertitel raus und Big Ben hat die dann in Europa rausgebracht, finde ich total krass.
Das waren schon zum Ende gibt es ja eh so ganz viele traurige Geschichten. Ja. So, wir verschenken jetzt alles aus dem Büro und kommt hier, wir machen die Fenster auf in Düsseldorf und schmeißen alles raus. Vielleicht sind ein paar Fans unten. Was dann auch so war. Also da sind fantastische Sachen passiert. Oder auch nicht. Ich habe mir noch die alten damals, wo ich dann bei Sega angefangen habe, war es so, diese GmbH. Also Sega hat zwar in Deutschland dann zugemacht nach der Dreamcast-Geschichte. Vertrieb ging ja dann Big Ben, dann später Atari. Hat aber die GmbH nie abgewickelt, weil du nimmst dann einfach den Verlust natürlich auch mit. Das ist ganz gut, wenn du die quasi nur ruhen lässt. Und wie wir dann 2005 wieder aufgemacht haben, mit Milliarden von Vorsteuerverlust, den du natürlich immer vor dir herschiebst, gab es auch noch die ganzen alten Geschäftsunterlagen. Sprich, du konntest einfach mal dann in den Keller gehen, wo die dann alle hingeschickt wurden und konntest mal durch die alten mit Nadeldruckern ausgedruckten Dinger durchgehen, was halt irgendwo wohin verkauft wurde, wie viel Bundles, was mit Retouren kam, wie das mit der Abwicklung lief, wie irgendwie 3 Monate vor Schließung nochmal schnell jeder so irgendwelchen Blödsinn bestellt hat. Ah, ich brauche nochmal neue Möbel und Bilder für die Wände und sehr interessant alles, wie es halt so läuft, wenn ein Büro zugemacht wird. Ich spreche da auch aus Erfahrung. Da kommt auch dieses Bild hier hinter mir. Das sind dann die Leute im Video. Das Video wird dieses Jahr noch kommen.
Ja, vielleicht. Die vielleicht
sich dann anschauen können, dieser
riesige zum 20. Sonne. Geburtstag dann.
Genau. Ja, und meine Kollegen in den USA haben auch immer sie haben gerade, ich habe es jetzt gesehen auf Twitter, die haben gerade irgendwie so eine Fotosession gemacht mit der ganzen Konsole. Die feiern das alles auch noch sehr. Da gab es auch diesen Dreamcast-Hoodie, den ich jetzt, ist natürlich blöd, dass wir ständig Sachen in die Kamera halten.
Aber ja,
dieses typisch. Videoformat auch. Ist das jetzt bei euch auch spiegelverkehrt? Ich hoffe nicht.
Nee.
Da gab es tolle, tolle Sachen. Ich ziehe mich mal nackt aus. Das ist jetzt geil für die, die es nur.
Oh mein Gott.
Sieht mal mein Oberteil aus.
Dein Penis sieht aus wie das Dreamcast-Logo.
Ja, genauso schön geringelt und leuchtet. So. Hier, pass mal auf, ich habe das alles noch. Das ist hier so.
Oh.
Ja. Das war ja damals auch diese Kampagne, die ist da und der Peter Moore kann da mehr dazu erzählen. Ist ja alles sehr traurig.
Half-Life sollte dann nämlich auch für die Dreamcast entwickelt werden, wenn wir gerade so in den 2000er sind. Und witzigerweise habe ich gelesen, Blue Shift sollte exklusiv für die Dreamcast sogar kommen, also dieses Add-on für Half-Life. Das wäre, also solche Sachen früher, die hätten, glaube ich, nochmal richtig zünden können, ne?
Ja. Es sind ganz interessante Sachen mit diesen Projekten passiert, die eigentlich für die Dreamcast rauskommen sollten, weil Sega hat dann irgendwann bemerkt, shit, was machen wir jetzt mit den ganzen Sachen? Also portieren wir die auf die Xbox, weil die am nächsten war von der Plattform und da kamen dann so Sachen wie Toe Jam & Earl und so oder zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Panzer Dragoon auch so ein Titel war, aber es gab unglaublich viele Sega-Titel, die später auf der Xbox rauskamen, Gun Valkyrie und so und ich kann mir gut vorstellen, dass die eigentlich alle ursprünglich für die Dreamcast gedacht waren. Und die diese Projekte irgendwie noch retten wollten. Und so Sachen wie Half-Life, das war ja frustrierend. Das Spiel war ja irgendwie so 99% fertig. Also es war
ja gab, nur noch. Es gab eine Raubkopie sogar.
Ja,
es gab
ja,
so
eben.
So einen illegalen Release von Half-Life.
Weil, ja, von den Entwicklern wahrscheinlich auch oder von irgendeinem Entwickler aus da Frust, reingestellt. Ja. Aus Frust einfach, weil die gesagt haben, das ist so scheiße. Also irgendwie wirklich so einen Monat, zwei Monate vor Release so den Stecker gezogen. Die hätten eigentlich nur noch die größten Bugs irgendwie rausnehmen müssen und so ein paar Optimierungen machen müssen, so Ladezeiten und alles. Und aber das Spiel war fertig. Das war ein vorwertiger, richtig guter Port. Der wo, also Fans sagen natürlich auch, dass der besser war als der PlayStation-Port. Weiß ich nicht, kann sein. Aber und viele andere Sachen sind ja nicht rausgekommen. Es kam nie Propeller-Arena zum Beispiel raus. Das wurde verschoben, weil damals ja der 11. September war und das war halt ein Flugzeugspiel. Und das war nicht so ein guter Zeitpunkt, um so ein Spiel zu veröffentlichen. Also hätte man sich das für später aufbewahrt, kam halt nie. Weil die Dreamcast irgendwann nicht mehr weg vom Markt war und Sega sich sagte, ja, wozu soll das Spiel dann noch veröffentlichen und ja, viele andere Sachen.
Trotzdem erstaunlich, wie lange dieser Support für die Dreamcast dann trotzdem noch aufrecht erhalten wurde. Gell? Also 2007 kam offiziell noch ein Spiel mit Sega-Lizenz für die Dreamcast raus. Also länger hat, glaube ich, keine Konsole so als Lebensspanne, nenne ich es jetzt mal, als offizielle Lebensspanne.
Das war so ein Bullet-Hell-Shooter, ne, in Japan?
Carus habe ich. Also, ja, kenne ich auch nicht das Spiel, aber Carus erschien dann am 8. März 2007 noch als letztes Spiel mit offizieller Lizenz.
So
und wir hatten ja neulich noch Entwickler, diese, wie hießen die du neulich interviewt hast, die immer noch Dreamcast-Spiele entwickeln.
Du meinst die von NG Dev Team?
Ja, genau.
Und die anderen. Genau. Ja, Sturmwind ist ja jetzt zum Beispiel letztes Jahr rausgekommen. Hm. Wenn das Spiel, wenn Sturmwind in der Form vor Jahren rausgekommen wäre, so mit das hätte die Leute einfach nur weggeblasen. Also, weil das sieht auch heute immer noch technisch noch so, also du denkst, wie das kann die Dreamcast? Also, die haben halt wirklich alle möglichen technischen Tricks benutzt, um das Spiel gut aussehen zu lassen. Also, so eine Mischung aus 3D vorgerenderten Hintergründen und so, ist es technisch ziemlich aufwendig, obwohl es in Anführungsstrichen nur ein Shoot'em-up ist. Aber das war, es ist einfach so genau dieses Arcade-mäßige, dieses Arcade-Feeling, was du immer mit der Dreamcast assoziiert hast. Das war richtig gut. Und also, es sieht heute auch noch gut aus. Ich könnte mir fast vorstellen, wenn das einfach so, es könnte irgendwie so ein Xbox Live Release oder so sein, irgendwie, wenn die Auflösung ein bisschen höher sein, das wird nicht auffallen und das lief halt einfach so auf der Dreamcast. Wenn du es über VGA-Adapter spielst, dann haut das schon weg. Und viele andere, also NGDev hat sehr viele Bullet-Hell-Shooter. Ich glaube, die bringen jetzt auch ein neues, irgendwie Geist Force oder so heißt das. Und es gibt auch noch andere, es gibt noch Hughcast. Das sind ja irgendwie zwei Brüder, die machen das irgendwie parallel. Ja, da sind DAX 3, 4 verschiedene Versionen rausgekommen. Und Sturmwind kommt von Duranic. Das ist deren einziges Spiel. Und das ist ja witzigerweise eigentlich ein
Jaguar,
Unternehmen.
Oder?
Ja, Jaguar, ne? Also
ja, ich glaube, es kommt von Jaguar, ja.
Genau, also die haben es halt irgendwie dann rüber portiert. Es gibt auch, glaube ich, eine Jaguar-Version, eine alte Vorversion, muss man mal im Internet recherchieren, da gibt es halt Videos zu dieser Prototyp-Fassung. Aber es gibt halt heute noch den Support, das ist ganz cool. Also NGDev sind so die am meisten noch bringen. Also die haben auch so Sachen wie Gunlord rausgebracht, das war so ein Turrican-mäßiges Spiel. Mhm. Und ich glaube, die haben mittlerweile 4, 5 solcher Titel. Und ich meine, es ist 2014, waren immer noch Dreamcast-Titel, das ist schon ziemlich cool. Ich finde,
da ist aber auch ein bisschen nekrophil irgendwie so. Mhm.
Das Ding
ist lang tot.
Ja.
Wir machen noch ein bisschen dran rum und finden es geil. Also ich meine, das ist ja halt genau, also ich finde es natürlich toll. Also nicht Nekrophilie, aber das immer noch, das kommt auch von Mega Drive, kommt jetzt ja auch wieder die Tage, irgendwas habe ich gesehen, kann man pre-ordern. Mhm. Das ist immer schön. Ich habe tatsächlich auch als Vorbereitung für das ganze Dreamcast mal wieder angeschlossen. Die ist nicht regelmäßig angeschlossen bei mir. Musst ein bisschen den Adapter rumbauen. Nee. Für Samba de Amigo. Und das musst du alles erstmal. Und dann stellst du fest, dass House of the Dead nicht mehr läuft mit den Lightguns an deinem. Es ist die viele von diesen Spielen, und das ist gerade was, und da finde ich, wird auch der Unterschied zur PlayStation so deutlich. 3D-Spiele altern generell sehr schlecht.
Total.
Ja. Bestes Beispiel, wenn du dir Tekken oder Battle Arena Toshinden anschaust, die damals so, boah, schau mal, ein transparenter Rock und wie geil das alles ist. die sehen jetzt so erbärmlich aus, auch Destruction Derby. Kannst du eigentlich nicht mehr anschauen.
Ja.
Und die Dreamcast 3D-Sachen, ja, Crazy Taxi sieht nicht mehr so toll aus. Aber es funktioniert irgendwie noch. Die Grafik, die natürlich gealtert ist, ist nicht so schlecht, dass sie dich irgendwie rausschmeißt aus dem ganzen, aus diesem Spielerlebnis und dich immer so vor Augen führt, ach, taugt nicht. Ja. Power Stone auch. Sind schon noch echt gute Sachen dabei.
Ja, ich finde auch so Dead or Alive oder Soul Calibur kann man sich schon noch angucken. Also
ja.
wenn so diese Röcke im Wind flattern oder so, das hat schon was. Also ist natürlich auch ein bisschen Nostalgie dabei, klar. Aber sind schon schöne Sachen.
Sowas schreibt wie, doch mal in die Kommentare, was ist denn euer liebster Dreamcast?
Ganz genau.
Aber es sind halt all diese Phänomene, die man von der PlayStation 1 halt auch nicht kennt und auch teilweise in der PlayStation 2 so drin waren. So Kantenflimmern zum Beispiel war immer so ein PlayStation-Ding. Also die Spiele konnten noch so geil aussehen. Jack and Dexter zum Beispiel, das war ja ein fantastisches Spiel mit toller Weitsicht. Aber das hat ja einfach wenig gebracht, wenn die Tropenwälder alle geflackert haben, dass du Augenkrebs kriegst. Und das war immer so ein Problem von der PS2 und sowas gab es auf der Dreamcast einfach nicht.
Für uns war das ein Problem. Die breite Masse hat gesagt, alter, geil, PlayStation. Ja. Und dann über Video-Chinch angeschlossen. ist so. 50 Hertz Video-Chinch, alter, geil.
Das konnte die Dreamcast übrigens auch, gell? Diese 50, 60 Hertz Geschichte.
Entwicklerseitig konntest du, es gab ja auch Spieler, die VGA-Box nicht unterstützt haben, die ich dann schmerzlich rausfinden musste.
Oh ja.
Dann kamen aber Hacks davon, die konntest du dir dann illegal runterladen und dann hatten sie plötzlich VGA-Support. Ja,
gutes Stichwort, da wollte ich nämlich auch gerade hin, die Utopia Boot CD, die legendäre. das kam relativ schnell, dass man ohne Mods die Dreamcast quasi das Boot-System umgehen konnte, was bei der PlayStation 1 ja mit dieser berühmten Gewicht-Trick schon ging. War dann da einfach bei der Dreamcast relativ schnell so, dass du einfach Versionen runterladen konntest, hattest so eine Boot-CD und später waren dir einfach diese Boot-Sequenzen auch mit drauf. Weil nämlich bei Dreamcast das Betriebssystem immer bei den Spielen mit drauf war und nicht auf der Konsole selber. Und dann konnten die das irgendwie relativ schnell umgehen. Hatte ich dann eigentlich gedacht, dass sowas ja immer auch nochmal so dieses zweite Leben der Konsole befeuert. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass die PlayStation 1 nicht so erfolgreich gewesen wäre ohne diese Raubkopiermöglichkeit. Raubkopier, blödes Wort. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und da hat bei der Dreamcast aber auch nicht mehr so viel gebracht, gell? Eher wahrscheinlich im negativen Sinn.
Nee, das war dann tatsächlich so, dann hole ich mir die Konsole, aber ich habe keinen Bock, eigentlich richtig viel Geld dafür auszugeben, aber verpassen will ich es auch nicht. Hm. Und es kann schon sein, dass es die, vor allem dann gab es ja die Konsole auch schon im Abverkauf. Das heißt, dann konntest du dir ja für 200 Mark, glaube ich jetzt, vielleicht waren es, nein, es waren 200 Mark, konntest du dir Konsole holen und dann die ganzen Spiele halt mal mitnehmen, von denen ja dann doch immer mal Leute geredet haben.
Ah ja, und das Netz war zu der Zeit auch schnell genug, um so ein ISO-Image irgendwie runterzuladen auf die Schnelle.
Ja.
Ja. Aber ich finde, später im Nachhinein ist der Vorteil natürlich an der Sache, dass du relativ einfach diese Importe dann auch spielen konntest. Weil das ist, also so habe ich zum Beispiel auch D2 gespielt. Ich habe D2 gekauft tatsächlich bei, weiß nicht, PlayAsia oder so.
Was ist denn D2? Erklär doch mal bitte.
Das ist ein Horrorspiel von Kenji Ino.
Okay.
Kenji Ino ist, der ist leider verstorben vor 2 Jahren. Das war wirklich schade. Das ist ein total toller Spieldesigner gewesen. Der hat Warp gegründet. Das ist eine Spielfirma, die sehr außergewöhnliche Spielkonzepte hatte. Das ist halt wirklich so der Spieletyp, der würde heute in der Indie-Landschaft total gut reinpassen, weil der hat einfach so Ideen gehabt, die ungewöhnlich waren und wo die Leute, der hat irgendwie, das war so ein Querdenker und der hat viele Sachen mit Ton gemacht. Also er hat zum Beispiel eins seiner ersten Spiele war Enemy Zero. Das ist ein Science-Fiction-Horror-Spiel, wo du gegen ein unsichtbares Alien kämpfen musst. Und du musstest dich, was für die damalige Zeit total ungewöhnlich war, nur auf die Klangkulisse verlassen. Also du konntest Dinge einfach nicht sehen, hast irgendwie so eine Pistole gehabt, konntest da irgendwie so einen Elektroimpuls oder so rausschießen, dass du es mal kurz entdecken kannst, aber ansonsten musstest du immer genau hören, was ist da eigentlich los, wo ist das Alien? Und das war ungewöhnlich, weil normalerweise werden im Spielen ja nur visuelle Informationen übertragen. Und diese Schiene hat ja ein bisschen weiterverfolgt. Der hat dann danach ein Spiel
gemacht. Genau, FIFA mit unsichtbaren Gegnern.
Oder den Ball hören musst, genau.
Genau, ja.
Ja. Aber der hat auch ein Spiel gemacht, das einen japanischen Titel, den ich nicht aussprechen kann. Den reichen wir im Blog nach. Aber das ist ein Spiel, das funktioniert nur über Audioinformationen. Das hat er nur für Blinde geschrieben.
Da hat die Grafikpower richtig was gebracht von der
Dreamcast. Ja, es war wirklich total, es war wie so eine Visual Novel, aber er hat alles nur um Ton herum aufgebaut. Und das ist eins der wenigen Spiele, die so vollwertig als klassisches Computerspiel so durchgehend ist, das D2 gewesen. Das war ein Open-World-Horror-Drama mit apokalyptischen Ausmaßen.
Das klingt ein bisschen nach Gamescom eigentlich.
Was aber damals halt so Sachen gemacht hat, die wo du heute sagen würdest, die sind selbstverständlich, aber es war halt du bist gestrandet in so einer Eiswüste irgendwo in der Arktis und musstest so Sachen machen wie Tiere jagen oder konntest mit einem Snowboard durch die Gegend fahren, durch eine offene Welt. Und das kam 2000 raus und war damals einfach komplett neu. Ich glaube, also noch lange vor GTA und so, eins der ersten Spiele, die so eine offene Welt dargestellt haben. Und das Ganze wurde dann verflechtet mit einer ziemlich ungewöhnlichen Horrorgeschichte. Und das kam leider nur in den USA und in Japan raus. Und ich wollte das aber unbedingt spielen, weil ich halt total der Horror-Nerd bin. Und da konnte ich die Tour nicht verpassen. Und es gab halt einen ersten Teil. Es gab das erste D, aber das war ein ziemlich schlechtes interaktives Horrorfilm-Ding. Also nicht so cool. So wie Myst so ein bisschen, aber das hat mir persönlich keinen Spaß gemacht. Ja. Und das war ziemlich witzig. Und das war, also D2 ist halt nur eins von 1000 Spielbeispielen, wo einfach die Entwickler auch so geilen Kram ausprobiert haben. Ungewöhnliche Sachen. Also aus dem Horror-Segment gibt es zum Beispiel noch Illbleed. Das ist so ein Horrorvergnügungspark im Grunde genommen mit unterschiedlichen Themen. Du konntest halt immer in so eine Attraktion reingehen. Das
ist wieder wie Gamescom.
Eigentlich. Ich wollte auch sagen. Du konntest immer in unterschiedliche Hallen gehen und das in jeder Halle einen anderen Horror erlebt. Und das war, guckt euch einen Trailer an. Das ist schon der Trailer mit Hardcore-Techno-Musik. Du siehst nur 1000.
Gamescom.
Total verrückt. Und
auf der diese Bewegung dazu.
T-Shirts. Es ist wirklich total, also ganz viele verschiedene, also gerade so Import-Sachen gab es so viel Zeug irgendwie, wo so ungewöhnliche Spiele einfach ausprobiert wurden. Es gab zum Beispiel Lack of Love, das war im Prinzip wie Spore, aber lange bevor es Spore gab. Also du bist irgendwie so ein Organismus und musst auf einem fremden Planeten überleben. Und
Lack of Love ist auch wie Gamescom eigentlich, ne? Ja. Oder generell das das Sexualleben von männlichen Videospielern.
Ja. Tatsächlich. Ja. Es ist und das ist eins von vielen, vielen Sachen. Also Spore, ihr wisst, ne, Will Wright hat damals gesagt, das ist das geilste Spiel aller Zeiten. Da habe ich denen natürlich geglaubt. Und dann habe ich Jahre später Lack of Love entdeckt und gedacht, so ist im Prinzip
das. Würdest du jetzt sagen, dass diese Leute, die da vielleicht manchmal die Unwahrheit sagen, der gibt's ja nicht, oder?
Nein, das ist völlig unmöglich.
Ich finde, an der Stelle möchte ich auch,
Es gibt ganz viel Zeug. Es gab Cosmic Smash, es gab dieses Ding mit Magnetic Cheer oder so, so ein Crash Bandicoot-mäßiges Spiel mit einem Typen, der hat einen Magneten auf dem Kopf und konnte auf Magnetbahnen entlangfahren und so und viele andere Sachen.
Wieder ein bisschen wie Gamescom eigentlich.
Importer, also da habe ich mich ganz schön ausgetobt. Also ich habe wirklich ziemlich viel importiert.
Was war denn für dich die wichtigsten Spiele, Fabian? Also bei mir ist das ganz klar Jet Set Radio. Das hat mich irgendwie nachhaltig geprägt, meine Liebe zu Cell-Shading-Grafik. Habe ich ziemlich abgefeiert damals.
Habe ich nicht verstanden. Total begeistert. Für mich war das damals so ein muss ich geil finden, damit ich geil bin, Titel. Ja. Aber ich fand den gar nicht so toll. Also ich fand den auch relativ schwer und die Präsentation war toll, aber das Spiel fand ich jetzt nicht so gut. Bei mir waren es tatsächlich Virtual Tennis ganz vorne. Ich weiß nicht, wie viele Monate wir das gespielt haben.
Ja, das geht immer.
Die Videogames kamen eigentlich fast jeden Monat, haben wir um ein Haar die Deadline verpasst, weil Virtual Tennis gespielt werden musste bis zum Untergang. Crazy Taxi war vorne dabei. Das von mir mehrfach erwähnte House of the Dead war ganz vorne dabei. Soul Calibur hatten wir auch schon. Jetzt überlege ich, fand tatsächlich,
Naja, falsches Cover.
Ja. Virtual Tennis 3 war gut. Virtual Tennis 4
muss man sagen. War scheiße, ne?
Ich fand das 3er gut, das noch von den Japanern kam. Danach hat es ja nur noch Sumo gemacht. Die waren schon gut, aber irgendwie das 3er war toll. Und dann, jetzt bin ich völlig rausgekommen. Ich fand Code Veronica, also das Resident Evil auf Biohazard, auf Dreamcast sehr toll. Ja, das waren, würde ich sagen, das waren so meine Top-Titel. Samba de Amigo ist einfach ein toller Party-Titel. Ja. Als völlig neu war, aber hat er in Deutschland dann auch mehr gekostet als die Konsole irgendwie. Das war ja dieses Bundle mit dieser Matte, den beiden Maracas und dieser Sensorleiste und dem Spiel. Ja. Und dann, ich meine, es gibt natürlich immer noch Listen, es gibt so viel tolles Zeug und was da, aber das sind so die mir eben, ohne jetzt in eine Liste zu gucken, sind es die, die da hängen bleiben, wo ich sage, die kann man immer wieder spielen, sind auch gut gealtert.
Habt ihr denn irgendwie Shenmue richtig spielen können? Also es wird ja immer so hochgehalten, dieses Shenmue. Ich hatte das ein bisschen mal reingeschaut damals, aber hatte nicht so 100% Zugang dazu gefunden.
Ging mir ähnlich.
Also ich fand diese Kaugummi-Automaten, die fand ich lustig. Da gab es auch so Automaten, wo diese Spielfigürchen rauskamen. Aber mir hatte das irgendwie zu wenig Spielführung für damalige Verhältnisse. Es war ja schon sehr frei.
Zu spielen in Spiel in Open World führt bei mir leider immer dazu, ich kann mich ja nicht beherrschen, auch GTA, ich stehe dann irgendwo im Parkhaus, blockiere alles, hol mir einen Raketenwerfer, schieße alles kaputt. So, das ist für mich Open World. Ja. Und deswegen ist das natürlich auch so, dann habe ich da irgendwie halt, dann hast du die Spielhalle gesucht, in der du dann wieder andere Spiele spielen konntest und warst völlig begeistert von, und dann irgendwann kommt ein zweiter Teil. Ja, super. Ja. Wenn da mein dritter Teil kommt, kaufen wir es auch wieder alle nicht.
Ja, was ihr jetzt gerade nicht seht, der Fabian hält gerade ein Spielemagazin in die Kamera mit dem Cover von Shenmue 3. Ich rufe schon mal Boris an.
Ja, ruf ihn mal an. Ja. Dass mein Job gerettet werden kann.
Genau.
Ich halte gleich noch ein paar ganz andere Sachen.
Aber Micha, hast du den Shenmue irgendwie spielen können, nachträglich?
Ja, den ersten habe ich gespielt, aber ich fand den auch sperrig. Hm.
Also jetzt geht's aber ab in den Kommentaren. Ne?
Nein, also ich find's geil. Also mir hat's im Nachhinein doch gut gefallen, aber ich habe wirklich gebraucht. Also so ähnlich wie Fabian das sagt. Man braucht halt ein bisschen, bis man da reinkommt. Es ist, weil das halt so, es funktioniert ja im Grunde genommen auch so ähnlich wie Heavy Rain. Ist aber von der Geschichte deutlich interessanter und so, aber ich fand
Es ist halt auch so monoton, wie es echte Leben stellen.
Ja, weißt du, es ist ja
Jobs, die Moment man mal,
du machst da einfach Sachen genauso wie bei, deswegen sage ich Heavy Rain, bei Heavy Rain machst du halt auch so Zeug wie Spiegeleier anbraten oder sowas. Ja. So, und das soll die emotionale Bindung zu deinem Charakter verstärken, sagt David Cage. Und du sitzt dann da, aber denkst, warum koche ich jetzt hier Eier? Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich auch bei Shenmue, wo ich irgendwie Cola-Dosen aus Automaten hole und der Typ trinkt die total episch, wirklich mit so einem Michael Bay-Shot, die Kamera fährt so um ihn rum und er drückt diese Dose auch noch und schmeißt die ganz episch in den Papierkorb. Und dann sag ich ja, okay,
aber es war schon sehr detailverliebt.
Also ja, es war schon
eine interessante, lebendige Welt damals.
Aber Shenmue war eins dieser Spiele, wo ich viel, viel mehr den Soundtrack gehört habe. Also ich habe mir dann den Soundtrack auf CD gekauft, weil ich den unheimlich schön fand. Und die Musik war einfach fantastisch und auch das ganze Drumherum. Aber das Spiel selber habe ich irgendwie nur einmal gespielt. Und den zweiten, der kam dann ja auch für die Xbox dann nochmal raus, den habe ich gar nicht gespielt. Weil einfach ein bisschen zu zäh. Also das müsste ich irgendwann vielleicht mal nachholen. Aber das kam bei mir nicht so an. Ich bin da eher so bei den Prügelspielen. Also das ist so meine erste
Assoziation. Arcade und Prügelspiele.
Ist total. Also Power Stone 1 und 2, das ist mega geiler Scheiß. Also vor allen Dingen, weil du es halt auch zu viert spielen konntest und wenn du die Freunde einlädst und die zocken zu viert mit dir, der Abend ist im Prinzip dann schon verplant, weil du wirst nichts anderes spielen außer Power Stone. Das ist ein fantastisches Prügelspiel gewesen. Auch geil designt, also wirklich auch tolle Charaktere irgendwie drin, witzige Spielfiguren dabei, so diese typische Capcom-Qualität, die man so hat, ne, dass die einfach geile Character-Arts hatten und so. Alles in diesem Spiel drin und Prügelspiele, also wirklich hauptsächlich Prügelspiele. Soul Calibur natürlich, wobei ich jetzt, glaube ich, den Dreamcast-Titel nicht mehr spielen würde. Ich glaube, da gibt's jetzt etliche Fortsetzungen, die mir alle besser gefallen.
Kommt es jetzt nicht, um das Ganze dann sehr traurig zu Ende zu bringen, kommt es jetzt nicht als Free-to-Play?
Oh Gott. Calibur.
Ja.
Ist doch schon, ne? Oder?
Oh. Oder war, oder kommt.
Oder ist.
Naja, ich meine, Crazy Taxi hat ja auch dieses Schicksal erleiden müssen jetzt.
Moment mal.
Ja, Crazy Taxi, davon hatte ich tatsächlich dann die beide Teile für die Dreamcast. Ich fand, auch wenn die sich eigentlich nur marginal unterschieden haben, haben mir die auch sehr viel Spaß gemacht.
Sehr, sehr schade übrigens, dass bei der Xbox Live-Version der Soundtrack komplett anders war.
Dafür ist bei der iOS-Version der Soundtrack drin.
Ja, es gibt ja diese Dreamcast-Collection für die Xbox so und ich so, geil.
Crazy Dreamcast-Collection, meinst du?
Mhm. Ja, und also das Coole ist, dass Crazy Taxi da im Breitbild läuft. Das Miese ist, dass die Musik halt komplett andere ist. Und du hast halt immer irgendwie Offspring damit verbunden. War halt so, oder?
War zu teuer, das nochmal.
Ja.
Ja, war echt so. Ich habe damals mit dem Produktmanager gearbeitet, der diese Dreamcast Collection gemacht hat und hat auch diese XBLA Re-Releases. Mhm. da kam das eben auch auf und dann hat man sich irgendwann später, dann hat man sich geeinigt erst, aber dafür leider nicht.
Nein. Ja, und Space Channel. Also ganz groß Space Channel. Ich liebe das Spiel.
Ja, das ist so, das ja. war so ein Robert Bannert Rhythmus-Titel.
Ich fand das super. Ja. Auch da wie, hauptsächlich wegen der Musik. Also der erste nicht so, der erste war, das war so eine merkwürdige Technik. Da hatten sie ja irgendwie so gerenderte Hintergründe genommen. Das wirkte alles sehr statisch. Aber der zweite, wo alles komplett in 3D berechnet war und wo du auch so richtig diese Musical-Erfahrung im Prinzip hattest, wo die Kamera, wo das alles so inszeniert worden ist, fand ich super geil. Und also das ist ein Spiel, das spiele ich auch heute auch unheimlich gern, weil das irgendwie so. Damit, also ich, also das ist eins dieser Titel, wo Dreamcast-Spiele waren so fröhlich. Versteht ihr? Also, ja. Also ganz anders als Spiele heute. Heute ist alles so düster, knusper, brutal.
Knusper brutal,
das, ja. Ja. Das ist so, also das ist einfach eine andere, die heutige Spielgeneration ist, also das ist ein lustiges Spiel wie Sunset Overdrive jetzt zum Beispiel, dem jetzt mal kommt.
Das ist wirklich, total das Dreamcast-Spiel.
Das ist total das Dreamcast-Ding.
Ja, wird auch kommerziell einen ganz ähnlichen Weg gehen wie
die. Es ist halt aber eigentlich so ein Spiel, das zeigt so, Spiele sollen Spaß machen. Ja. Es ist wie so wie das Sommerfestival der Spiele, so ein bisschen. Und die ganze Dreamcast-Library, da gibt's ganz wenig, die, also D2 und so, sind halt wirklich Ausnahmen. Also durchweg, ich assoziiere mit der Dreamcast, Space Channel, Sonic, bunte Sachen, bunte, lustige Spiele, die sofort Spaß machen nach 2 Minuten. Und wo du nicht erst 300 Tutorials spielen musst und wo du nicht in eine düstere, apokalyptische Welt reinkommst, ja. Die dich zerstören will, sondern es ist einfach Spaß sofort, jetzt. Und
ich glaube, du nennst diese ganzen Titel nur, damit du die dann nachher, wenn du das Video machst, deine Lieblingstitel da reinschreibst.
Ja, genau.
Ja. Ja, aber es ist, aber das.
Ich schau mir das an.
Das sind diese Dreamcast.
Schade.
Ja, schade. Ah,
okay. Schade, ja.
Ich finde, da ist halt echt so, da merkst du wirklich diesen großen Unterschied noch. Und sowas gab's halt auf der PlayStation auch gar nicht. Übrigens, ne? Also diesen bunten, lustigen Dreamcast-Flair von den Spielen.
Der Crash Bandicoot mal ausgenommen.
Ja. Genau. Ja. Ja gut, und Jack and Dexter vielleicht auch, aber auch das hatte schon wieder so düstere Züge. Und das ist irgendwie, hatte Dreamcast einfach so wie das Unschuldige. Es hat einfach nur gegrinst.
Es gab damals, wie hießen die denn, da gab es eine Zeit lang ganz viele auf der PlayStation, diese ganzen 2D-Jump'n'Runs, die aber so 3D- Level hatten. Das gab's mal so 1,5 Jahre lang, kamen da von Namco und ach, ich habe die Namen vergessen. Muss ich jetzt alles, ich habe jetzt so viele Dinge, die ich jetzt nach diesem Podcast wieder mir anschauen muss. Und
sind den ganzen Tag da, was war das?
Ja, das ist jetzt, ich habe die auch irgendwie mal getestet und die waren alle ganz toll, aber wieder vergessen.
Meinst du sowas wie Pandemonium und so?
Ja, genau. Ja, Pandemonium war eins, aber da gab's dann auch, genau, das war mir ein bisschen zu psycho, da gab's auch noch japanische, ganz mehr so Kirby-mäßig. Da muss ich mal nachgucken, wie das Ding ist.
Klonoa und sowas, ne?
Klonoa, danke. Ah, ja, genau.
Jetzt haben wir's.
Klonoa. Ja, jetzt geht's mir gut. Jetzt.
Ja, jetzt. Wie so ein Furz, der quer saß, ist jetzt wieder raus. Ja,
genau.
Okay. Fabian, jetzt so zum Abschluss, wie ist denn so das Erbe von Sega, würdest du jetzt sagen? Also ich meine, es gibt ja diese Sega als Marke gibt's ja immer noch und findet ganz viel auf Nintendo-Konsolen statt, jetzt auch neuerdings auf iPhone. Würdest du sagen, Sega geht's jetzt richtig gut wieder oder wie würdest du das jetzt so einschätzen?
Also du musst natürlich ganz klar sagen, im Vergleich zu Dreamcast, wo es der Firma echt schlecht ging, also die Zahlen kann man sich alle noch angucken, das war damals schon börsennotiert gewesen, geht's der Firma auf jeden Fall besser, ja. Mhm. Es ist natürlich einfach für uns, ist es nicht mehr so cool. Und wie es ja damals dann auch losging mit, jetzt kommt ein Sonic für GameCube und Ausverkauf und alles geht ein Bach runter. Und also wenn man es nicht gemacht hätte, wird es die Firma heute nicht mehr geben. Ja. Immer so. Ich finde es vielleicht auch nicht schön, so als Gamer hätte ich gern Sega weiter als Konsolenhersteller gesehen. Und es gibt ja immer noch mal die Leute, die sagen, da müsst ihr doch mal eine neue Konsole. Ist natürlich völlig unrealistisch, da ist kein Platz mehr. Das kostet viel zu viel Geld, auch wenn mit Sammy jemand dahinter steht, der sich das auch leisten könnte vielleicht. Hm. Aber man muss da ganz realistisch sehen, sowas gibt's nicht mehr und man hat halt die Chance vielleicht vor Dreamcast einfach vertan, wo sie da war, wo man die Leute so verprellt hat, wo wir uns da eingangs auch ein bisschen drüber unterhalten haben. Aber der Firma geht's, ich meine, die Zahlen sind gut, dass natürlich jetzt irgendwie dann 70, 80 Millionen in Japan über einen Free-to-Play-Titel kommen, der im Westen gar nicht rauskommt, das ist eine andere Geschichte, das hilft uns hier nichts. Da können wir auch sagen, das ist doof, das ist eine doofe Entwicklung. Aber da geht die Reise halt heutzutage leider hin. Ne?
Naja. Ja, aber wenn man es mal anschaut, also Sonic-Spiele, ich glaube, die iPhone-Sonic-Spiele sind erfolgreicher als alle Sonic-Spiele davor jemals, oder?
Wenn du auf die reinen Download-Zahlen schaust, ja, wie viele Spieler die haben, ist es so, da schreien natürlich alle und rennen davon. Aber so ein Sonic Dash, Sonic Jump, die funktionieren fantastisch.
Ja. Hm. Ja, und ich finde, es ist ja auch der richtige, also ich habe ein paar von diesen Sachen ja auch gespielt, also Sonic, diesen Endless Runner von Sonic zum Beispiel, den fand ich richtig gut, das fand ich bisher immer noch das beste Sonic-Spiel. So, weil ich mit diesen, ja, ich konnte mit diesen alten Sonic-Spielen nichts anfangen, weil ich immer in diese bescheuerten Stacheln rein gerannt bin. Ich habe das irgendwie nie kapiert, wie man die spielen soll. Und
drüber springen ist der, ja, immer einen Ring dabei haben.
Ich habe mich einfach immer nur aufgeregt bei diesen Sonic-Spielen. Und das funktioniert ja auch. Ich finde auch, dass Sonic gut harmoniert oder eben die Sonic-Figuren, wenn die in Kartspielen zusammen mit Mario, nicht Kartspielen, in den Olympiaspielen zusammen mit den Mario-Figuren auftauchen, ist doch eine super Symbiose. Also, was man sich vor 10 Jahren irgendwie nicht hätte vorstellen können, dass sowas jemals existieren wird, sind doch schöne Sachen, die da irgendwie bei
mir sind. Ja, wie wir es damals angekündigt haben, Mario und Sonic, und das Ding ist nicht geleakt, waren bis zum Nachmittag, gab es Leute, die das für einen April-Scherz oder für irgendwas hielten. Ja,
klar.
Die haben gesagt, ja, hier. Aber Moment mal, wieso schickt denn Nintendo jetzt auch diese Meldung raus? Das gibt es ja nicht, dass das ja Spaß macht. Ich gesagt, ja, vielleicht haben wir diesen Trailer nicht nur aus Spaß produziert, sondern vielleicht kommt es ja wirklich. Was dann immer noch das Schöne ist, ich meine, es gibt ja viele Leute, die hauen dann drauf rum und sagen, hier Crazy Taxi, Free to Play, dieser ganze Mist. Das Schöne ist, du kannst dir ja auch auf iOS inzwischen für 4,99 ein Crazy Taxi holen mit dem Original-Soundtrack. Kannst es mit dem Controller über dein Apple TV oder was auch immer am Fernseher spielen, wie du magst. Sonic CD, die beste Version, die es von Sonic CD, was meiner Meinung nach das beste 2D-Sonic war, gibt's für iOS. Das ist der Christian Whitehead, dieser Australier, der diese Dinge umsetzt. Das ist dann wieder sowas, wo ich sage, das ist dann eigentlich ein ganz schöner Trost. Also auch ein Sonic 2 und Sonic 1, der auch remastert.
Ja.
Und so wie ich mir Remastering auch vorstelle. Also das Original beibehalten und einfach auf den aktuellen technischen Stand bringen, Frames ein bisschen verbessern, aber sonst nicht anfassen.
Mhm.
Also du kannst ja immer noch beides haben. Das heißt, dieses alte Sega ist ja nicht wirklich tot. Es gibt diese Spiele noch. Und ja, also wer halt gern die alten Sachen mag, der holt sich das alte Crazy Taxi und holt sich vielleicht, wer es verpasst hat damals, holt sich vielleicht auch jetzt immer noch günstigen Dreamcast. Und wer eben jetzt aufwächst, der kennt dann eben eher einen Sonic Dash oder einen Sonic Jump.
Naja.
So ist es eben.
Ich finde aber, dass das ein Teil der Filmphilosophie aber auch übertragen worden ist auf die neuen Spiele. Weil ich finde, so die Projekte, die Sega sich raussucht zum Publishen, Bayonetta ist von Sega gepublished worden. Viele Platinum Games zum Beispiel, etliche Projekte, so Resonance of Fate oder so. Also Sachen, die einigen einfach zu heiß wären. Wo viele andere Publisher sagen,
die auch Sega dann ein bisschen zu heiß geworden sind.
Ja.
Ich habe ja diese ganzen Sachen, da war ich ja bei Sega und dann war das Büro plötzlich zu.
Ja, aber die haben halt Sachen auf den Markt gebracht, wo ich dankbar für bin, dass die Projekte überhaupt erschienen sind. Ne? Also wirklich ungewöhnliche Sachen, dass da auch nochmal so ein Risiko eingegangen worden ist. Und das mag ich halt immer noch sehr im Unternehmen. Also heute ist es ein bisschen, also jetzt 2014, vielleicht ein bisschen sehr safe geworden mit iOS-Produkten. Und Sonic Boom, bin ich mal gespannt, was draus wird. Aber es war vor, also so in der Hochzeit der PlayStation 3 und Xbox 360 gaben so geile Sachen raus. Dieses Wikinger-Spiel zum Beispiel.
Viking Total War.
Viking, das war super.
Das hätte noch viel besser sein können. Aber zu dieser Geschichte, warum dieses Spiel nicht viel besser wurde, erzähle ich euch in einem anderen Podcast.
Ja.
Vor allem, wenn ich dir sage, auf Kosten welches Spiel jetzt Wildcard zuerst rausgebracht wurde, weil man in ein anderes Spiel mehr Hoffnung gesetzt hat, dann wirst du weinend, wirst du dich
schlafen. Ich hab da so eine Vermutung.
Ja, nee, sag's aber bitte nicht, weil wir diesen Namen nie mehr hören.
Ja.
Aber das hat ja Sega damals auch klar kommuniziert, wo die Büros geschlossen wurden in den jeweiligen Niederlassungen, dass sie sich einfach auf Kernmarken konzentrieren, weil diese ganzen anderen Sachen leider zu risikobehaftet sind, gerade bei den hohen Produktionskosten. Und dann haben sie eben gesagt, okay, wir haben eben Total War, wir haben Alien, wir haben Sonic, das sind unsere Kernmarken, Football Manager. Und leider hat ja viel von dem Experimentellen, sage ich mal, was ich auch toll fand, also allein mit Platinum zu arbeiten, war einfach eine Zeit da, in Osaka bei denen rumzulaufen und Faxen zu machen. Hey, davon träumst du, wenn du, das ist eine fantastische Reise zu denen. Und kommerziell natürlich schwierig. Ne? Schön, dass sich jetzt in Nintendo sich sowas leistet, muss man echt sagen. Die sagen, wir finanzieren sowas wie Bayonetta 2. Die haben es ja erkannt und gesagt, okay, vielleicht rechnet sich's nicht, ohne das jetzt zu wissen. Aber auf jeden Fall in Sachen Image und wie wir draußen wahrgenommen werden, ist es toll. Nur, dass es dann schon wieder so weit geht, dass die Leute ja sagen, hey, jetzt spinnt ihr, aber jetzt muss ich mir dafür eine Wii U kaufen.
Ja, genau.
Anstatt zu sagen, sonst hätte ich das Ding halt nie gesehen. wenn Nintendo nicht Geld in die Hand genommen hätte. Deswegen, ja, so, so die experimentelle Phase ist leider vorbei. Aber ich fand es schön, dass ich damals noch so ein bisschen mit, das war, möchte ich nicht missen, diese Zeit.
Schön. Ja. Also das Erbe bleibt bestehen. Man kann sich auch heute noch ohne Probleme eine Dreamcast kaufen und anschließen, oder? Das ist kein Problem, Micha.
Die kann man sogar noch sehr, sehr gut pflegen. Also die ist sehr pflegeleicht, was Reparaturen betrifft übrigens. Also man kann im Gegensatz zu den anderen Konsolen, kann man die wirklich mit 4 Schrauben aufmachen. Lüfter austauschen, sauber machen, läuft total gut. Das einzig Blöde ist, dass die Laufwerke nicht immer so, also der Laser macht manchmal schlapp. Das ist so der einzige Nachteil. Also gerade so nach 15 Jahren ist es, muss man schon damit rechnen, dass man vielleicht nach einer Zeit dann doch ein Ersatzgerät braucht und so, aber man kann die also wirklich total gut pflegen und kaufen und anschließend sowieso. Es gibt ja die VGA-Box, also das ist auch der Weg der Wahl, wenn man den hat. Es gibt auch so VGA-Boxen, die so einen Umschalter haben, so dass man nicht immer umstecken muss. Dann kannst du immer zwischen den normalen Videoanschluss und VGA umschalten. Recht bequem, weil es gibt ja einige Spiele, die von Haus aus das nicht unterstützen. Und also man kriegt die heute, man kann wirklich auf eBay gucken, da gibt's Leute, die verkaufen das so im Gesamtpaket mit 2, 3 Controllern irgendwie und Zeug und VMU mit dazu. Und da bist du auf jeden Fall so mit 60-80 Euro dabei. Und das
Ich habe auf dem Flohmarkt neulich diese deutsche Dreamcast eben mir nochmal für 50-60 Euro oder so mit Lenkrad, 2 Controller und irgendwie 30 Spielen oder sowas geholt, weil meine Import-Dreamcast ist damals abgeraucht, als ich den Adapter nicht angeschlossen hatte. Da war mein WG-Mitbewohner war irgendwie 2 Wochen weg und dann kam er zurück und ich so, komm, wir spielen eine Runde Soul Calibur oder Dead or Alive. Ding angeschlossen, eingeschaltet, dann stieg so richtig aus diesem CD-Fach stieg so Rauch auf und mir sind fast die Tränen in die Augen geschossen.
Kann man aber relativ günstig reparieren.
Ja.
Das ist
wahrscheinlich weggeschmissen. Aber da war die habe ich in den Keller gestellt und erstmal.
Ja, da wird's ja auch, da werden sie deine Kinder, werden die dann mal, wenn sie die Kartons auspacken, nach der Trauerphase, werden sie sagen, Mensch, der Papa, der war ein Cooler.
Aber die ist, aber einzige Sache, also wenn man die noch nie bei sich stehen hatte, was überraschend ist, die ist halt wirklich laut. Mhm. Für heutige Verhältnisse. Also die ist jetzt nicht Xbox 360 laut, nicht wie die erste.
Wollte ich gerade sagen.
Ja, also die ist schon leiser. Aber sie hat halt ein konstantes Betriebsgeräusch und das Laufwerk ist schon speziell mit seinem.
Ja, GD-ROM.
Ja,
GD-ROM. 1000 Megabyte.
Wahnsinn.
Das wird nie einer da, damit kann es, die haben wir Raubkopien für alle Zeiten
aus.
Oh, hier eine Raubkopie.
Ja. Genau, ja.
Ja, aber das Schöne war ja, dass eben auch normale CDs liefen dann, gell? Hätten sie das, ich meine, die Wii, die hatte ja auch so ein eigenes Format, gell?
Die wurde doch von außen nach innen oder so gelesen oder sowas komisches, ne?
Die GD-ROM, ja.
Ja.
Naja.
Also,
GameCube, was gab's da nicht alles für Formate? Hm.
Ja, selbst die Wii U hat doch sogar diese CDs mit den abgerundeten Ecken. Hm. Irgendwas muss Nintendo immer machen. Ihr müsst mal eine Wii U-Disc in die Hand nehmen, die haben so abgerundete Ecken.
Hä?
Ja, ist ein normales DVD-Format, Blu-ray, glaube ich.
Schwarze CDs damals.
Oh, die waren
kann gut. Keiner kopieren. Hey, hier. Oh.
So.
Ja. Sehr schön.
Naja.
Gut, dann danke ich euch für diese kleine Retrospektive. Danke fürs frühe Aufstehen, Fabian.
Ja, jetzt mal auch wieder ins Bett.
Jetzt erstmal Kaffee.
Ja.
Und viel Spaß beim Finden, Stöbern auf Flohmärkten nach der Dreamcast und unbedingt mal ein paar Spiele nachholen. Und natürlich, wie Fabian schon gesagt hat, freue ich mich auf Kommentare, was wir an Shenmue nicht verstanden haben und was es sonst noch für Perlen gibt, die wir heute nicht erwähnt haben. Und bis demnächst auf Video, Micha.
Alles Gute nochmal, sollten wir sagen
eigentlich. Alles Gute, liebe Dreamcast.
Zum Geburtstag.
Ja. Ja.
Teaser-Bild.
Ein Kuss für die Dreamcast.
Ja. In diesem Sinne, was ich für Screenshots gemacht habe die ganze Zeit.
In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.